Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür bin ich heute auf der Hinterland of Things. Wir sitzen in einem alten VW Bulli T2. Ich habe Gott sei Dank auch selbst einen in Rot-Weiß. Der hier ist Blau-Weiß. Wunderschön. Aber deshalb, weil es sehr warm ist, haben wir die Türen auf. Wir haben ein paar Nebengeräusche für alle, die sich ein bisschen wundern, dass sich das anders anhört als ansonsten. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist heute wieder einen wunderbaren, total spannenden Gast. Nämlich, ich begrüße ganz herzlich Florian Heinemann. Hallo Florian.
Vielen Dank, dass ich am Start sein darf hier.
Ja, wunderbar. Wir haben gerade schon philosophiert, also du hast im Zweifel mindestens genauso viele Podcast-Folgen wie ich, im Zweifel mehr. Das verbindet uns zum einen und auch der Abschluss an der WHU, auch wenn du den ein paar Tage früher gemacht hast als ich an der Vergangenheit. Aber sowas schweißt am Ende des Tages immer ein bisschen zusammen. Vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, was schwer ist, aber trotzdem würde ich dich nochmal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Du zählst zu den bekanntesten Investoren in Europa, bis Mitgründer von Project A, früh dabei bei Unternehmen wie Trade Republic, Quantum Systems, Zalando, alles, was es da so gibt, seit 2025 auf der Forbes Midas List und eigentlich der Mann in Deutschland, der ja Deutschland an sich Hyperwachstum beigebracht hat, wenn ich das so sagen darf.
Das weiß ich jetzt nicht und ehrlicherweise haben wir auch kein Hyperwachstum insofern.
Ja. Absolut nicht, also Deutschland nicht, aber die Firmen, die so wachsen. Ja, das ist ja schon was, das ist ja schon was anderes, was wir in Deutschland ja jetzt nicht so gewohnt waren, im Mittelstand an der Stelle und von daher kommst du aus einer anderen Ecke. Die Frage ist jetzt aber ja auch ne von Venture Capital und da habe ich dann auch in dem einen oder anderen Podcast, also Grüße auch an die Kollegen von Founder Mode, habe ich sehr, sehr gerne gehört, war eine großartige Folge, wie jetzt der klassische Mittelstand da umgeht und ob jetzt sozusagen Venture Capital da auch immer das richtige Vehikel ist, das ein oder andere anzustoßen. Und ich würde deshalb, wir sind ja auf der Hinterland of Things in Bielefeld. Hier geht es um Mittelstand, um Startups und auch um die Verbindung von beidem und wie das Ganze clever zusammenarbeitet. Und da würde ich heute gerne ein bisschen mit dir drüber philosophieren vielleicht an der Stelle, um das Ganze mal hinzukriegen. Ja, steigen wir doch einfach mal ein. Vielleicht ne, die ganz vielen Podcasts, viele Fragen, die dir schon gestellt wurden, die wir alle versuchen auszusparen, was nicht einfach sein wird, das weiß ich jetzt schon. Vielleicht fangen wir mal damit an, welche Frage wurde dir denn noch nie gestellt, die du gerne mal beantwortet hättest?
Boah, das war, ja.
Weil du so eine Antwort in dir hast, die du sagst, die ist jetzt so gereift über die Jahre. Boah, irgendwie gab es das Thema noch nicht.
Im Zusammenhang mit dem Mittelstandsthema?
Ja, vielleicht.
Also, worüber wir jetzt relativ wenig gesprochen haben,
ja.
Wo ich aber natürlich auch irgendwie nur gewisse Schnittstelle habe, sozusagen, was sicherlich, ich weiß gar nicht, ob ich es Frage nennen würde, aber sicherlich ein interessantes Thema ist. Und da habe ich mir zwar schon relativ viel Gedanken zugemacht und auch im sozusagen im kleineren Zirkel haben wir das schon, aber was von so Startup-Investments, VC-Investments und so weiter gehört eigentlich in ein Family Office und was sollte ein Corporate machen?
Ne? Okay.
Weil das ist ja sozusagen, ist jetzt eher ein Nischenthema.
Nein.
Aber das ist ja schon, ne? Also sollte jetzt eher ein Corporate, der vielleicht familien-owned ist, sollte der investieren? Bei sowas macht das Sinn oder ist es eben eher ein Finanzinvestment? Ja, was dann vielleicht bei einem Corporate nichts zu suchen hat, auch wenn du die gleichen Eigentümer dahinter hast.
Ja, verstehe. Ja,
aber trotzdem hast du natürlich ein anderes Ziel, weil es dann einfach nur Teil deiner Vermögensallokation ist. Und da ist ja dann vielleicht auch eher das Ziel zu sagen, es geht mir jetzt hier um Rendite, es geht mir aber auch um Diversifikation aus meinem Kerngeschäft heraus.
Ne? Und ist ein anderer Antrieb.
Genau. Und was macht eigentlich Sinn? Ne? Oder macht beides Sinn? Ne? Also macht beides parallel Sinn? Und das ist sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo sich, glaube ich, viele Familien Gedanken machen. Wie groß muss eigentlich auch so ein Investmentprogramm sein? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ich zum Teil sehe. Du brauchst natürlich, damit du professionell investieren kannst, brauchst du eine gewisse Größenordnung
absolut.
An Kapital, damit sozusagen deine Kosten der Verwaltung nicht zu hoch sind, weil sonst hast du das gleiche Problem wie bei vielen Lebensversicherungen und so weiter. Ne, wo du sagst, es ist eigentlich egal, was da jetzt da, ne, also nicht egal, aber du hast eigentlich gar keine Chance, dass das jemals sich rechnet, weil eigentlich deine Verwaltungskosten schon zu hoch sind. So, und was ist eigentlich eine kritische Masse an Investmentprogrammen, was ich eigentlich brauche, um überhaupt auch sinnvoll zu investieren? Naja, aber ich glaube, so dieser Komplex, ne, ja, also was ist im Corporate, was ist im Family Office, macht das, wie spielt das auch zusammen? Sollten das die gleichen Leute sein? Ne, so, also das sind das ist so ein Themenkomplex, der, glaube ich, für viele relevant ist. Jetzt wahrscheinlich nicht für den insgesamten Hörer der von
einem Podcast. Doch, aber der ein oder andere bei uns. Wir haben nachher noch den Albert vom Alpha-Zirkel auch noch hier. Ja, also okay. Von daher, ne, also Familienunternehmen ist ja im Wesentlichen auch unsere Zielgruppe und das C-Level an der Stelle. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, sozusagen, wie kann ich das Wachstum von morgen irgendwie erzeugen? Also Dual Transformation, Dual Strategy. Du sitzt ja auch in den Aufsichtsräten bei dem ein oder anderen größeren Familienunternehmen. Und wie erlebst du das? Also es treibt dich um, weil du siehst, dass das nicht richtig angegangen wird, oder?
Ja, genau. Also und auch, dass da nicht so richtig systematisch unterschieden wird.
Okay. Ne?
Ist das jetzt für mich eine Finanzanlage? Wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, man sollte Erfolg nicht in zu vielen Dimensionen messen. Dann wird es blöd. Ne? Mhm. Und ich glaube deswegen, wenn man halt sagt, das ist bei mir im Family Office, dann ist es halt eine rein finanzielle Perspektive. Ne? Und wenn ich es halt bei mir im Corporate ansiedel, dann sollte sozusagen die finanzielle Perspektive, hat schon auch eine Relevanz.
Aber es hat eher eine strategische Relevanz für die Entwicklung des Geschäftsmodells.
Und da einfach systematisch zu trennen, ne, macht, glaube ich, total Sinn. Und ich glaube, die Anforderungen sind auch ganz andere. Weil wenn du sagst, ich investiere aus finanziellen Überlegungen, da muss man eigentlich sagen, um eine Asset-Klasse wie Venture vernünftig abzudecken, muss ich schon in einer Reihe von Fonds investiert sein. Ich muss auch in USA vertreten sein. Mhm. Ich muss wahrscheinlich sogar auch in Asien vertreten sein. Ne? Wie auch immer dann der richtige
Weg der Umsetzung ist. Um auch das richtige Risikoprofil zu haben. Ne?
So, ich muss frühphasig, spätphasig. Ne? So, ich brauche ein gewisses Phasenmix. Ich brauche wahrscheinlich auch eine Private Equity Allokation. Ne? So, also das ist dann eben Teil einer Private Markets Allokation. Das muss dann so. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt aus dem Corporate investiere, theoretisch wäre das anders. Ne? So, und da bemerke ich schon, dass da, ja, das wird häufig miteinander vermischt. Es wird nicht sauber getrennt.
Mit welchen Nachteilen? Für den Investierenden, aber auch vielleicht für das Startup?
Ja, für das Startup weiß ich gar nicht so, ob das so ein Riesenproblem ist. Da hast du eigentlich eher das Problem, dass eben häufig Corporates sozusagen vielleicht nicht unbedingt Personen haben, die wissen, wie das, ich sag jetzt mal, Venture-Game funktioniert. Okay. Ne? Also sprich, dass du als Stratege keine Vorrechte haben darfst, dass du nicht so viel, jetzt nicht auf Exklusivitäten bestehen darfst. Ne? So, also dass du verstehst sozusagen, dass du eigentlich deine Pro-Rata-Rechte wahrnehmen solltest, weil das sonst ein negatives Signal ist. Ne? Dass du aber, dass du aber auch keine exklusiven Kundenpartnerschaften haben dürftest, weil dann jeder Finanzinvestor sagt, auf gar keinen Fall. So, also das ist eher das Problem. Sonst ist das, glaube ich, für das Startup, wo du investierst, da ist eher das Problem, dass wahrscheinlich das finanziell nicht so erfolgreich sein kann, wenn du es einfach handwerklich schlecht umsetzt und dass dann der Corporate oder die Familie dahinter Spaß an ihren Investments verliert. Ne? So, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, also man muss ja überlegen, die Durchschnittsrendite im Venture Capital Bereich ist ja eigentlich, wie der Winterschnettler sagen würde, nicht auskömmlich, wenn man das Risiko betrachtet. Ne? Also die Durchschnittsrendite im Venture Capital ist nicht gut. Man muss schon im Top-Quartil, Top-Drittel unterwegs sein, damit das sozusagen Risiko adjustiert und auch wie lange ich jetzt da das Geld gebunden habe, damit das eigentlich Sinn macht.
Ja. So.
Wenn ich jetzt direkte Startup-Investments mache als Corporate, muss ich ja quasi ein Setup haben, was es mir ermöglicht, zu diesem Top-Drittel, Top-Quartil, Top-10% der Performance zu gehören, weil ich sonst eigentlich schon vorher weiß, wenn ich da in 10 Jahren raufgucke, und so lange muss ich ja warten, um Venture Capital wirklich beurteilen zu können, dann wird das Urteil nicht gut ausfallen. Und das ist schon das, was du ja im Corporate Bereich auch sehr regelmäßig siehst, ne, dass sie dann kommen, diese Startup-Scheiße, haben wir keinen Bock mehr drauf.
Genau.
Klappt nicht.
Wenn gerade woanders sowieso der Baum brennt, dann drehen wir das noch
genau.
ab. Genau.
Ne? Das ist so ein bisschen wie Marketing, ne? Das stellen wir jetzt mal ab. So, und dass du halt sagst, eigentlich musst du dich hier 10, 15 Jahre lang einen Horizont haben, Art 1. Ja. Das haben schon wenige. Ne? Das ist im Familienunternehmen nochmal leichter als im Corporate, anders, weil die Familie geht ja in der Regel nicht weg. Ne?
Genau.
So, aber trotzdem kommen da natürlich die Fragen, wenn das nach 7 Jahren unter Wasser ist. Das heißt aber, man muss natürlich sagen, wenn das handwerklich schon schlecht aufgesetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt nicht Glück habe und dann ist da irgendein Lucky Shot dabei, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, also, und ich glaube, das so in der Klarheit zu haben, ne, zu sagen, wenn ich direkt Startup Investments machen möchte, dann brauche ich ein Right to Play, ne, was mich theoretisch in die Lage versetzt, und dazu gehört das handelnde Personal, dazu gehört eine Ressourcenausstattung, aber dazu gehört auch eine Positionierung, und das ist auch, was viele Corporates nicht so richtig klar haben, Familien und auch ne, nur weil du jetzt super bist im Herstellen von irgendeiner Schraube, ne, das spielt halt dort überhaupt keine Rolle. Ja. Das heißt, du bist als Corporate, wenn du jetzt nicht Google bist vielleicht, ne, bist du erstmal ja ein irrelevanter Investor. So, und in diese Investorenwelt, die musst du halt insofern verstehen, dass es da eine sehr klare sozusagen Reputationshierarchie gibt. Ne? Ganz oben ist Sequoia, Founders Fund und so weiter. Dann hast du sozusagen so the leading European Investors, das wäre dann irgendwie Index, Excel, so dann, ne? So, und dann du hast so eine Reputationsklasse. Und du musst halt verstehen, wo ist mein Right to Play? Ne? Also sprich, ist jetzt diese Opportunität, die ich jetzt hier vor mir habe, ist das eine, die ich sehe, weil das 57 andere schon gesehen haben, gesagt haben, ist Kacke? Ne? Oder ist das eine, die ich sehe, weil ich sozusagen das Recht habe,
Da mitspielen zu dürfen.
So, und ich glaube, das so klar zu haben für sich, weil sonst darf ich eigentlich da gar nicht aktiv werden. Und das ist sozusagen eine Welt, ne? So direktes Involvement. Und das Recht das Right to Play kann daher kommen. Ich habe eben Ahnung in diesem Bereich. Ich hab aber auch Zugänge, die ich dem Startup legen kann. Dadurch, ne? Das heißt, ich muss im Prinzip denken wie ein Produkt. Also Venture Capital ist ja eigentlich ein Produkt. Also was ist mein Hauptjob als Venture Capitalist? Ich muss den Top-Gründern das Gefühl geben, dass ich für sie einer der besten Partner bin. So, und ich muss mich verkaufen. Und das ist eben sozusagen häufig bei den Corporates oder auch Familienunternehmen, die leiten dann quasi aus ihrer Position in ihrem Markt ab, dass sie sozusagen da das Right to Play haben. Und das ist halt nicht so. Und das muss man halt verstehen. Ne? Ja. So. Das ist aber völlig losgelöst von dieser Welt. Ich will jetzt einfach Private Market Investor sein, ohne strategischen Bezug. Ne, aber auch da gibt es sozusagen ein Right to Play, da gibt es ein professionelles Setup. Yeah. Ne, so, wenn man sich irgendwelche Endowment-Fonds anguckt oder Pensionskassen, wir haben zum Beispiel einen nordischen Pensionsfonds, der ist super aufgestellt. Der hat 28 VC-Relationships global, ne, inklusive Founders 20 Boyer und so weiter. Und dann hat er 5 in Europa, davon sind wir einer. Der hat aber auch ein 3-Personen-Team, die nichts anderes macht. Ne, so. Und oder sagt, okay, das ist jetzt mal das Top-Setup, aber wie stark kann ich jetzt davon abweichen? Und wahrscheinlich ist sozusagen der eine Family Officer, der sozusagen meine 2 Privatbanken jongliert, jetzt sozusagen noch ein bisschen Private Credit macht, meiner Tante hilft dabei, ihre Immobilienfinanzierung auf die Reihe zu kriegen.
Nicht die richtige Ressourcenallokation, im Zweifel.
Ist das dann derjenige, der auch mein Venture-Programm World-Class managt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn ich das dann sozusagen aber nicht kann, dann muss ich wahrscheinlich eher über einen Fund-of-Fund gehen. Ne? Das wollen viele nicht, weil dann sehen die Leute immer, oh, ein Double-Fee-Layer. Ja? Auch ganz lustig.
Ja, ja.
Wo du sagst, ja, okay, aber ein Double-Fee-Layer ist immer noch viel billiger als eine scheiß Venture-Allokation, ne? In den falschen Fonds. Naja, und das sind so Themen, glaube ich, da ist zu wenig
Strategie drin
und zu wissen, was ist eigentlich Best Practice. Ne? Und weil das ist, glaube ich, ja, und das finde ich immer so phänomenal, dass ja Leute in ihrer Branche genau wissen, was ist Best Practice, wer ist da der Standard. Ne? Und wer ist der Goldstandard, wonach sollte ich streben? Benchmarking ist ein total, ne? So, aber dann sieht man sozusagen, wie die Venture-Allokationen aussehen oder Private Markets-Allokationen, denkt man so,
was sehr amateurhaft im
Fall, ne? Was war da eigentlich der Benchmark? Ja? Gibt's da einen Benchmark?
Ja, viel Bauchgefühl im Zweifel.
Genau.
Wenig Daten.
Ne? Genau. Und das ist, finde ich aber generell ehrlicherweise auch unter Unternehmern nicht so unverbreitet, die wahnsinnig gute Unternehmer sind, aber so dieses Thema Allokation in dem Bereich auf einem ganz anderen Niveau angehen. Und ich glaube, der Anspruch muss ja eigentlich sein, wenn ich was mache, dann mache ich das halt
Richtig.
World Class.
Ja, ne? Absolut. So. Und nicht nur nach Bauchgefühl oder persönlichem Gusto.
Oder ich weiß zumindest, was das, weiß zumindest, wie Weltklasse aussieht.
Ja, ja, ja? Absolut. Ich erzähle dir nachher mal von einem ganz tollen Investment mit 180 Unternehmern, die wir auch mal betreuen durften. Und, aber
das ist so ein Bereich, da habe ich noch nicht viel zu erzählt, ehrlicherweise.
Ja, oder, das ist so super. Da sind wir doch jetzt quasi voll drin und mitten im Thema, weil gibt es den einen oder anderen, den du vielleicht auch nennen kannst, wo du sagst, so, da läuft das richtig gut, muss ja gar nicht in Deutschland sein, aber die machen das wirklich exzellent. Und warum machen die das exzellent?
Ja, es gibt, glaube ich, verschiedene Ansätze, ehrlicherweise, die da zum Ziel führen. Mhm. Es gibt sicherlich tolle Family Offices, Single Family Offices, die, die das gut machen. Und es gibt auch eine Reihe von so Multifamily-Offices, die sich zusammentun. Also was zum Beispiel ein sehr bekanntes ist, auch wieder in den USA, da gibt es eigentlich so zwei, die da sicherlich hervorstechen. Das eine ist Iconic und das andere ist Sequoia Heritage, ja, die sozusagen einen Bezug haben zu Sequoia, weil die letztendlich kommen aus diesem, das war ursprünglich mal das Partnergeld, ne, was die Sequoia-Partner verdient haben, und dann haben die eben angefangen, noch breiter zu investieren. Und haben aber auch jetzt viele Gründer, die aus dem Sequoia-Umfeld kommen, legen da auch ihr Geld an. Und Iconic ist auch eben sozusagen so entstanden, dass da eine Reihe von so Silicon Valley-Größen, unter anderem Sheryl Sandberg.
Jetzt haben wir gerade den Investment-Sturm, der hier durch den
Mark Zuckerberg, die dann angefangen haben, und da haben sich eine Reihe von Executives aus verschiedensten Tech-Unternehmen angeschlossen und die sind sehr professionell, was Private Markets angeht.
Ja.
Die haben dann eben auch ein Right to Play und ein Right to Win. Ne? So, und das ist sicherlich ein Beispiel, wo man sagt, die sind da sehr gut. Du hast aber auch jetzt sicherlich was Fisman Generations Group macht. Ne? Die sind ein bisschen im Venture-Bereich unterwegs nach meiner Wahrnehmung. Ja,
Jan Hofmann war letztes Jahr, also der allererste Podcast-Gast, den wir hatten, tatsächlich.
Aber auch so dieser Anspruch zu sagen, wir kombinieren quasi den Anspruch eines professionellen Private Equity Funds mit diesem Familienunternehmer-Ansatz. Ja, ich bin nicht in Fonds, sondern ich kann über Fonds hinausdenken. Aber ich kann im Prinzip die komplette Klaviatur spielen, aber ich bin eigentlich so professionell wie ein Private Equity. Machen nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen Venture. Ne? Aber klar, wenn du große Geldmengen hast, dann ist natürlich auch Venture kleinteilig, nicht ganz so einfach umsetzbar. Aber das ist sicherlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Aber du hast auch eine Reihe von Multifamily Offices, die sich da ganz gut tummeln. Lennart sicherlich, hier aus Hamburg. Du hast Haku Trust, ne, die da ganz gut unterwegs sind, sicherlich eher Private Equity als Venture. Aber du hast schon einige, ne? Contora aus Hamburg, die da auch aktiv sind, also die ich jetzt wahrnehmen würde, die das zumindest versuchen. Sicherlich auch sozusagen Allegro, das ist Töller, Family Office, also Fressnapf, die ein sehr professionell gemanagtes Private Markets Programm haben. Also man, auch sehr spannend, Bitburger, Krombacher, sozusagen.
Die Kollegen sitzen ja in Düsseldorf direkt.
Die da auch sehr aktiv sind, ne? Also sowohl mit eigenen Venture Capital Aktivitäten, Voraktivitäten, Private Equity. Ne, die da, also insofern, es gibt dann doch, wenn man hinguckt, schon einige.
Ja,
ne?
Sehr spannend.
Aber die das alle eben, glaube ich, ziemlich gut verstanden haben, was brauche ich eigentlich an Ressourcen, was brauche ich an Professionalität, und die natürlich dann auch, kommt natürlich auch nochmal schwer hinzu, die kritische Masse haben.
Ja,
weil, wie gesagt, das ist auch nochmal ganz wichtig, man muss ja immer gucken, ist das, was ich an Verwaltungsaufwand habe, Private Equity,
steht das in einem
sinnvollen Verhältnis zum investierten Kapital und Venture, und das ist auch nochmal so ein bisschen, die Leute sagen, ja, Venture Capital ist ja wahnsinnig teuer, kostet 2% Managementgebühr, Private Equity, ne, mein MSCI World ist 0,15, ne, wo du sagst, ja, okay, das ist aber auch jetzt ehrlicherweise nicht ganz vergleichbar, trotzdem musst du dich natürlich brauchst du dann auch im Private Markets Bereich 10, 12, 15% Rendite, um quasi die Illiquiditätsprämie und die höheren Kosten zu kompensieren. Ne, so, also insofern muss man das schon benchmarken, aber natürlich ist das sozusagen der reine Kostenvergleich würde da sicherlich zu kurz führen.
Ja, ja, absolut. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Reise. Und warum glaubst du, brauchen wir davon und noch mehr Strategie und noch mehr, die das so richtig gut machen?
Ja, weil es, glaube ich, schon, ich glaube, das Verständnis, wie dieses Venture-Ökosystem funktioniert und auch Private Equity, hilft, glaube ich, wahnsinnig dabei, das eigene Unternehmen immer wieder zu überdenken und auch Dinge besser zu machen. Ne? Weil, sag mal,
So der eingebaute Disruptor so ein bisschen.
Ja, weil ich glaube, und auch ne, ein wesentlicher, ein ganz stark sozusagen entscheidender Bereich in diesem ganzen Private Markets Thema ist ja sozusagen das Verhältnis zwischen Investor und sozusagen dem Unternehmer oder dem, wo ich investiere, sind die Incentives aligned. Ne? So, und das ist sicherlich auch ein wesentlicher Treiber für Corporates oder Familienunternehmen. Wenn ich jetzt Innovation erwarte von meinen Mitarbeitern, profitieren die eigentlich davon, wenn es erfolgreich ist. Ne? So, und ich glaube, wenn man eine Sache von Private Equity oder Venture lernen kann, wenn da richtig viel Geld verdient wird, als oder Wert generiert wird, dann verdienen da auch Menschen
wirklich
richtig
Geld.
Viel Geld.
Ah, so. Ja,
und das hat erstaunlicherweise eine positive Anreizwirkung.
Ja,
so, und ich glaube, es hilft, glaube ich, schon, das sehr gut zu verstehen. Wieder mit, ne, also im Venture-Bereich hast du ja sehr viel so dieses ESOP-WESOP, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Du hast im Private Equity-Bereich eine sehr starke Incentivierung der Führungskräfte, dann über so Mitinvestitionsprogramme, die dann auch nochmal gehebelt sind. Ne? Also solche Instrumente zu verstehen, hilft dir, glaube ich, auch fürs eigene Unternehmen. Und ich glaube, das nächste ist natürlich, und das ist ja so das Spannende, wenn du so, was ist einer der Kernunterschiede, finde ich, wenn du so die großen Tech-Konzerne anguckst, versus das, was du auch hier im Mittelstand häufig siehst, da werden ständig neue Realoptionen aufgetan, weil man im Prinzip sehr stark getrieben ist von dieser Denke, mein Stammgeschäft
ist morgen nicht mehr da.
Wird irgendwann weg sein.
Ja.
Und ich weiß nicht so genau, wann und wo es herkommt, aber du hast sozusagen so diese paranoide Sicht auf die Welt, die ja gestützt wird auch durch, wie lange bleiben eigentlich Unternehmen im Schnitt im Standard & Poor's oder sowas, ne, wo du sagst, so die Verweildauer von Unternehmen in den Börsenindizes geht immer weiter zurück. Woran liegt das? Ne? Dass offenbar Geschäfte, die sich nicht weiterentwickeln, eine kürzere Halbwertszeit haben. So. Und ich glaube, wenn ich das eigentlich meine Sicht auf die Welt ist, irgendwann wird mein Kerngeschäft weggehen. Ich weiß nur noch nicht so genau wann. Habe ich nochmal einen ganz anderen Handlungsdruck, mir ständig neue Opportunitäten zu erschließen. Und das siehst du, ne? Und ich finde, wenn du so die Historie, wenn du so von Mittelständlern siehst, wie haben die sich häufig dahin entwickelt? Also wenn du mal, ich war mal irgendwann bei Miele und dann siehst du, was die so schon so alles gemacht haben in ihrer Zeit, ne? Von Fahrrädern oder was da toll hörst, wo du denkst, also viele Mittelständler haben ja genau diese Wege vollzogen.
Absolut. Ne? Wenn man nach Japan guckt, ne? Nintendo ist ja auch, glaube ich, 180 Jahre alt oder sowas. Ne?
Und da mal, was die schon alles gemacht haben in der Zeit. So. Aber ich glaube sozusagen so dieses, ich parallelisiere das stärker, als es als das sequenziell zu sehen. Und ich verlasse mich eben nicht drauf, dass mein Geschäft weiter auskömmliche Renditen, ne, so. Und ich glaube, wenn du das einmal für dich verinnerlicht hast, dann hilft dir, glaube ich, schon diese Venture-Brille und Verständnis von Private Equity sehr stark dabei, diese neuen Opportunitäten für dich sinnvoll zu erschließen und zu strukturieren. Ne? Also und ich glaube, dass wenn du dieses Wissen nicht hast, machst du da, glaube ich, einfach handwerkliche Fehler beziehungsweise nutzt Erfahrung nicht. Ne? Ich meine, das ist ja, ich glaube, bei Private Equity und Venture weiß man ja, da wird ja nichts gemacht, sozusagen, weil das jetzt irgendwie nette Menschen wären oder so, sondern es ist ja alles darauf ausgerichtet, Rendite zu erzielen, an Wertschöpfung zu partizipieren, finanziell. So. Aber da kann man natürlich wahnsinnig viel auch rausziehen für sich als Unternehmer und Learnings rausziehen.
Ja.
Und ich glaube, dass das nicht zu tun, ist, glaube ich, ein Fehler. Aber das ist, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, ich will jetzt einfach nur mein Vermögen diversifizieren.
Absolut, aber lass mich mal dabei bleiben, weil sozusagen die Innovationskraft im Unternehmen zu fördern, insbesondere beim Mittelständler, und ich habe mal auf dem Panel beim Handelsblatt die Frage gekriegt, ja, warum klappt das jetzt auch nicht mit der KI-Einführung in unseren Unternehmen? Dann habe ich in die reingeguckt, dann saßen irgendwie da 100, 200 Leute und dann habe ich gesagt, ja, weil ihr heute den ganzen Tag Zeit habt, hier zu sitzen. Also euch geht es allen zu gut. Also, und ich glaube, uns ging es in Deutschland allen viel zu lange zu gut mit bestehenden Geschäftsmodellen, die wenig, also das war ja, ne, also ich meine, da wurde mal irgendwie hier die Schraube ein bisschen verändert und ein neues Display eingebaut. Jetzt ist das digital, das Schweißgerät, das weiß ich nicht, die Maschine, die da gebaut wurde, aber grundsätzlich ja einfach eine super Erfolgsstory über sehr, sehr lange Zeit. Und das führt ja auch dazu, dass vielleicht jetzt an der Spitze dieser Unternehmen nicht Menschen sitzen, die disruptiv denken. Ja, und da das sozusagen einzuführen, aber wie lösen wir das? Weil die sind jetzt da und der Mittelstand ist mehr als unter Druck. Ne? Wir sehen das ja auch bei unseren Kunden. So die Hälfte ist quasi in Supernischen unterwegs. Ne? Wie Pfisterer letztes Jahr der grandiose Börsengang, den sie hingelegt haben. Und noch ein paar andere Beispiele, die wir wirklich haben, die Weltmarktführer sind, die sich aber bewegen müssen und die sich noch aus einer Stärke heraus jetzt bewegen können. Bevor die Chinesen jetzt auch hier wirklich überall da sind und sie sind überall. Und hingegen sehen wir auf der anderen Seite diejenigen, die wirklich ja schon das heute nicht mehr verwalten können, weil das eigentlich schon kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr ist. Und man klammert sich mit allem daran, was es irgendwie gibt. Ist das für dich ein Mindset-Problem der Leute, dass da diese Denke nicht kommt? Oder
ja, wo
willst du das festmachen?
Also ich glaube, man muss sich schon davon verabschieden und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man erstmal sozusagen diese realistische Situationsanalyse, ne? Und dazu gehört natürlich auch, und das muss man auch sagen, dass eine Familie sehr nah dran ist an den Branchen und eben nicht nur Gesellschafter ist, sondern auch wirklich drinsteckt, was sind jetzt hier gerade die Dynamiken und laufen die jetzt eigentlich gerade für mich oder laufen die gegen mich? Und ich glaube, da wirklich in der Lage zu sein, eine schonungslose Analyse zu machen. Wie bin ich hier eigentlich aufgestellt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 5 bis 10 Jahren besser dastehe oder schlechter? Und das dann aber auch in der Familie wirklich so auf den Tisch legt. Und
also die brutalen Wahrheiten.
Und ich glaube, das ist schon, und ich finde sozusagen, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, finde ich, von Sportteams zu professionellen Sportteams, zu Corporates, dass man wirklich sagt, in Sportteams, die sehr erfolgreich sind, ne, also das ist jetzt egal, ob es Formel 1 ist oder Fußball oder was auch immer, die sind wahnsinnig offen und ehrlich in ihren Analysen.
Ne? Weil das Ergebnis aber auch noch schneller sichtbar ist. Ne?
Genau.
Und die Saison geht halt wieder von vorne los.
Und ich glaube, das muss man schaffen in einem Gesellschafterkreis in Kombination mit dem Management, dass man wirklich sagt, wie, ne, so. Und ich glaube, das ist schon mal das Erste. Und ich glaube, daran scheitern schon viele. Und wie gesagt, und da ist es halt total wichtig, dass man als Familie wirklich in dieser Branche und in diesen Dynamiken, dass man da wirklich drin ist. Und da reicht es häufig, glaube ich, nicht nur Gesellschafter zu sein.
Ja,
ne? Und klar, wenn man sich aber natürlich dann einmal da eingerichtet hat in dieser Rolle und dann von irgendwelchen Ausschüttungen lebt, dann ist das nicht, ne? Also, und ich glaube, da ist total wichtig, dass man da nah dran ist. Und das eben realistisch, das ist schon mal das Erste. Und das andere ist, dass man dann sagt, habe ich eine Chance, da mich, also wenn die Analyse nicht so positiv ausfällt, habe ich eine Chance, mich da rauszubewegen durch Innovationsinitiativen und so weiter und dann aber auch wirklich einen signifikanten Effort macht. Und ich glaube, das ist das Nächste.
Okay.
Viele von diesen Innovationsthemen, und ich glaube, das ist etwas, was man aus dem Venture lernen kann, es gibt halt nicht so dieses Reintasten. Ne? Es gibt halt sozusagen einen kritischen Effort, den ich für eine gewisse Innovationsopportunität erbringen muss, finanziell, personell und so weiter.
Passiert einfach nichts.
So, und wenn ich den halt nicht bereit bin zu bringen, ist auch okay, aber dann darf ich, ne, und du hast aber so dieses, sich da reinzutasten, das geht halt nicht.
Also keine halben Sachen machen.
Genau, und wenn das halt nicht geht, ist es auch okay, aber dann auch zu sagen, ich trenne mich vom Unternehmen. Und ich finde, das ist sozusagen eine Option, die ja viele Familienunternehmen nicht so, oder viele Familien auch für sich nicht so als Option auf dem Tisch haben. Ne? Weil häufig so diese inhärente Verpflichtung da ist, das Familienunternehmen muss erhalten werden. Und ich würde es halt abstrakter formulieren und ich sage, du hast nicht die Verpflichtung, das Familienunternehmen zu halten, sondern was deine Verpflichtung ist als aktuelle Generation, würde ich jetzt sagen, ist die Ressourcen, die die Familie zur Verfügung hat, die konsequent weiterzuentwickeln und zu mehren oder in, so. Das kann aber auch ehrlicherweise sein, wenn ich zu dem Schluss komme, we are not the right owners, we don't have a right to play, dann sich auch von diesem Unternehmen konsequent zu trennen. Weil ich finde sozusagen, da werden häufig Dinge versucht zu erhalten, ne, die eigentlich keine Chance haben.
Ja, absolut.
So, ich finde, wenn man und ich finde, diese Klarheit der Diskussion, die muss man halt schaffen. Und wenn man sie alleine nicht schafft, dann muss man sich jemanden holen oder Leute holen, die einem dabei helfen, diese Klarheit zu erzeugen. Und ich glaube, und daran scheitert es ehrlicherweise häufig schon, ja, dass man eben Angst hat vor dieser konsequenten...
Dahin zu schauen alleine
schon. Genau.
Ja, ja.
So hofft er, komm, jetzt haben wir, wird schon geht, irgendwie.
Genau.
Ne? Kölner sagen würde, er hätte noch immer Jote Jange.
haben wir als Zitat in unserem Buch sogar.
Und das ist eben schon, glaube ich, der Unterschied zwischen Sportteams, die professionell geführt sind, und eben Unternehmen oder auch Familien, wo dann aus Angst vor Konflikten, dann wird das auch eher sozusagen, weil dann der diese Botschaft, diese Analyse überbringt, wird dann eher sozusagen als Nicht-Performer tituliert. Ne?
Ja,
so, und ich glaube, das ist, glaube ich, eine der Kernaufgaben von Familien, die sie hinkriegen müssen, dass sie immer eine gute Sichtweise haben, wie ist eigentlich unsere aktuelle Situation. Und da können sicherlich auch Investoren helfen. Ne?
Ja, absolut.
Um diese Klarheit zu haben, aber auch vielleicht
extern reinen Wein einzuschenken.
Auch vielleicht diese Maßnahmen zu erzeugen, ne? Weil ich glaube, das ist schon nochmal, und da muss sich auch sicherlich Private Equity weiterentwickeln, ne? Und das ist ja auch so ein Anspruch, den jetzt einige in diesem Family Office Kontext, die ja schon etwas professionell sind, sagen, wir bringen diese externe Sichtweise, aber wir haben vielleicht nicht diese Fondslogik, die sonst Finanzinvestoren haben, aber wir agieren wie einer, ne? Und wir helfen dir dabei, diese Konsequenz reinzubringen. Das kann ja auch eine Option sein. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man eben als Familie in der Lage ist, diesen Optionenraum für sich überhaupt aufzuspannen und zu bewerten. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, und wenn man halt merkt, ich bin eigentlich aus eigener Kraft nicht in der Lage, das zu schaffen, ist es auch völlig okay, sich Hilfe zu holen. Weil das ist, glaube ich, das Nächste.
Naja.
25% oder 50% an irgendwas zu haben, was gut weiterläuft, ist besser als 100% an irgendwas, was keine Zukunft hat.
Ja,
so, und ich glaube, das ist sicherlich auch nochmal so dieses 100% besitzen. Ne? Jeff Bezos besitzt 10%, glaube ich, an Amazon oder 8 oder whatever it is. Ja?
Wenn es groß genug ist, ist das auch okay.
Scheint ja nicht so scheiße zu laufen. Ja, ne? So, ja, also insofern, und das muss man eben schon sagen, was glaube ich, im amerikanischen Tech-Sektor, auch Mark Zuckerberg, glaube ich, nur 10% oder, ne? So, also insofern, ich glaube, so diese Offenheit für den gesamten Optionsraum, der fehlt häufig. Und ich glaube, dabei kann sowas helfen. Ja?
Absolut.
Und das ist dann sozusagen so der positive Abstrahleffekt von Venture und so weiter, jenseits von den, was verdiene ich jetzt damit, 12% oder 20%, dass man einfach versteht, wie diese Welt funktioniert und die eben nicht verteufelt, ne, als böse Finanzkapitalisten oder Menschen, die mir mein Familienunternehmen weglehren, sondern man muss, es sind Instrumente in einem Instrumentenkasten, den ich halt nutzen kann oder eben auch nicht, aber da.
Und einfach, alles ist erlaubt für in die Zukunft.
Und da eben eine bewusste Entscheidung zu treffen.
Also das war ja quasi jetzt ein Manifest auf Strategie, aber auf einer anderen Ebene, sozusagen für die Familie, sozusagen ne, wissen, wo man steht, wo man hin will und wo man am Ende des Tages dann auch wie anpacken muss, mit aller Konsequenz, die es dann auch hat, um das zu haben. Jetzt haben wir das Thema hier auf der Konferenz heute, Action. So, und das Thema in Deutschland, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, aber ich will jetzt gar nicht auf der globalgalaktischen Ebene bleiben, sondern vielleicht einmal persönlich werden bei dir. Wo hast du denn selber das mal erlebt, weil ne, wir sind ja alles Menschen, wo du sagst, ich wusste es eigentlich, aber ich habe nicht so konsequent gehandelt, wie es doch vielleicht auch hätte sein können. Hast du da ein Beispiel und wie hast du es dann vielleicht auch geschafft, das zu überkommen?
Ja, also das haben wir ständig, weil das Gleiche, das tröstet vielleicht. Also du merkst eigentlich, wir haben ja jetzt 160 Investments gemacht bei Project Day. Und davor habe ich irgendwie 80, 90 Angel Investments gemacht, aber du bist ja fairerweise, als Angel Investor hast du eigentlich keine großen Einflussmöglichkeiten. Also wir haben das schon. Ne? Also wir sehen, sitzen in Beiräten, wir sehen, wie sich Firmen entwickeln, wir sehen, wie sich Teams entwickeln. Und was wir sehr regelmäßig haben und das auch immer wieder sagen, wenn wir merken, du hast eine Dysfunktionalität im Gründerteam, ne? Und dann musst du eigentlich sofort handeln.
Ja.
So, und weil das wird in der Regel nicht besser. Es ist wie bei einem Mitarbeiter, den man einstellt und man merkt so, oh, das.
Und man wartet noch mal ein bisschen, das wird schon. Ne?
Kann man sich eigentlich an keine einzige Situation erinnern, wo es dann nochmal geworden ist. Und das ist bei so, ne? Und das haben wir regelmäßig.
Also Konfigurationstheorie, ne? Wenn das Ding irgendwie schlecht gestartet ist, dann.
Wenn du einmal eine scheiß Konfiguration hast, dann wird die in der Regel nicht von selbst besser. Ja, und das machen auch Venture-Investoren. Und das ist auch Venture-dysfunktional. Ja, warum? Ja, weil du da das Problem hast, wir sind dann Investor mit 10%, dann hast du noch jemand anders mit 12%, dann hast du noch jemand mit 5%. Keiner will sozusagen der Gründer und unfreundliche VC sein. Ne? Also das Gleiche, was du im Familienunternehmen hast, ja,
tritt plötzlich da wieder auf.
Wo du dann sagst, so, ich will jetzt nicht meinem Onkel da zu nahe treten und sagen, hier, das Ding hat das Geschäft, wo du dich jetzt die letzten 20 Jahre drum gekümmert hast, lieber Onkel, das ist Grütze und wir sind da nicht aufgestellt und ihr so als Team, das ist nicht zukunftsfähig, da kommt der Chinese, der so und so, wir haben kein Right to Play, ne, realistisch. Das auszusprechen ist auch schwer, genauso wie es jetzt sozusagen in einer Beiratssitzung ist. Ich glaube so, der Willi, der Jupp und der Heinz und die Tina, die machen jetzt hier zusammen Unternehmen und ich weiß eigentlich schon, der Jupp.
Das wird nichts.
Das wird nichts. Ne? So, und das siehst, weißt du dann. Ne? Mhm. Und eigentlich musst du dann die anderen ansprechen und sagen, was machen wir mit dem Jupp? Der Jupp muss eigentlich hier raus. Ne? So, aber in dem Moment, wenn du das einmal aussprichst, ist sozusagen natürlich ne, ja, so ja. der Elefant im
Bist
Raum.
Bist du der Feind plötzlich.
Genau. So, und dann ist die Frage, ne, hast du die anderen Investoren mit auf deine Seite vorgebracht? Aber wenn dann die anderen nicht mitziehen, dann bist du sofort sozusagen der Verräter. Ne? Ja, so.
Verstehe.
Also auch, also in, und das ist genau das Gleiche, finde ich. Ne? Also wo du sagst, so diese Konsequenz dann aufzubringen. Vor allen Dingen, weil du weißt ja sozusagen im Venture-Bereich, weißt du ja, 90% meiner Returns hängen von maximal 10% der Firmen ab. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich daneben sitzen und so, solange ich die 10% habe,
ist alles gut.
Ist alles gut. Mhm. Das heißt, ich muss, brauche nicht gar nicht mal unbedingt diese Konsequenz bei den anderen 90%, weil die Wahrscheinlichkeit, dass aus den anderen 90% dann doch noch die 10 werden oder Teil der 10, ist gar nicht so hoch. Ne? So, und das führt dann eben bei vielen Venture Capitalisten dann dazu, dann gar nichts zu machen.
Ja, also so, Harmoniebedürftigkeit am Ende.
Genau. Also letztendlich ist es immer sozusagen so dieses falsch verstandene Harmoniebedürftigkeit oder Angst vorm Konflikt mit den anderen Investoren, mit den anderen Gründern, die dann dazu führt, dass letztendlich eine Konstellation oder eine Konfiguration beibehalten wird, wo du eigentlich weißt, die ist nicht maximal Potenzial hervorbringend, was du ja eigentlich dir immer überlegen müsstest. Insofern, und das sagen wir uns jedes Mal wieder, wir müssen da konsequenter sein. Und aber das ist dann auch wieder spannend, ne? Das ist dann sozusagen, wenn du der Typ von Sequoia bist, ne? Dann ist es natürlich auch viel leichter, das auszusprechen, als wenn du jetzt der Typ bist von sozusagen Project A, der auch versucht, sich da jetzt noch, ne, also wir haben jetzt im europäischen Kontext, haben wir einen ganz cool, ja, aber trotzdem ist es natürlich, ne, so, wer hat jetzt das Recht, diese Urteile zu treffen? Mhm. Und da bist du natürlich sozusagen als Peter Thiel nochmal anders equipped. Und selbst da, also, und das ist, glaube ich, so, auch da hast du wieder so dieses Beispiel von Inkonsequenz im Handeln und eine nicht schonungslose Beurteilung, faktenbasierte. Und ich glaube, dass man das klar für sich hat. Mhm. Es geht ja nur um sozusagen eine faktenbasierte Beurteilung der Situation. Mhm. Es geht ja gar nicht um irgendwie ein Schlecht oder ne, so. Ja, und das schaffen die allermeisten Leute nicht, sozusagen uns eingeschlossen, da wirklich sich eine Abstraktionsebene höher auf eine nüchterne
Emotionen
Betrachtung.
Emotionen raus.
Emotionen raus.
Rational.
Also, genau, es hat gar nichts damit zu tun, dass du jetzt ein schlechter Mensch bist oder schlecht oder so. Ja. Sondern, genau. Und das ist, insofern kann ich grundsätzlich die Problematiken, die sich in so einer Familie, ne, so, und wir sind ja sogar noch, das sind alles highly involved Leute, ne, so, die sozusagen jetzt in das Ding mal investiert haben, die nah am Thema sind. Das ist natürlich jetzt in der Familie, wo dann der eine das macht, der andere das, die haben teilweise gar nichts miteinander zu tun. So, und sind auch gar nicht im Thema, das ist ja dann nochmal schwieriger.
Absolut.
Ne? So, und selbst wir schaffen es nicht. Ne? Bei Leuten, die eigentlich dafür bezahlt werden, genau sozusagen
zu tun.
Das zu tun. Also insofern, ich habe höchstes Verständnis dafür, dass das schwer ist.
Ja.
Aber ich glaube, irgendwer muss das machen.
Irgendeiner muss den schwarzen Peter ziehen, muss konsequent sein. Und am Ende des Tages ist diese Konsequenz dann aber auch die Unternehmen erfolgreich macht.
Absolut.
Ne? Gegen jede Widerstände. Vor dem Hintergrund erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wahnsinnig viel, also großartige Insights hier. Auch sozusagen, wenn es darum geht, eine Firma zu führen, in jeder Konsequenz diese Entscheidung zu treffen, sich selber mal auch aus dem Game zu nehmen, sich zu hinterfragen. Aber was wäre jetzt nochmal vielleicht der eine Rat? Und jetzt nehmen wir mal, jetzt kann das der Unternehmenslenker sein im Mittelstand, aber ich glaube genauso gut im Startup. Was siehst du bei den 10%, die wirklich erfolgreich sind? Ist das diese Eigenschaft oder was ist diese eine Sache, die die anders machen? Wir sind ja hier im Strategie-Podcast. Was differenziert die wirklich von ihren Wettbewerbern? Also im Management-Wettbewerb.
Ja, ich glaube, das eine ist schon so dieses sehr konsequent sein. Aber ich glaube, das andere, das ist zumindest bei den Dingen, jetzt, die jetzt bei uns wirklich gut im Portfolio funktionieren, du hast eigentlich da schon sozusagen den Gründer oder die Gründerin mit, ich nenne es immer, die Person hat häufig Architektenqualität. Was meine ich damit? Die Person hat eigentlich ein klares Bild davon, wie die Zukunft in ihrer Branche aussehen sollte. Und das nicht nur so abstrakt strategisch, ja, sondern was heißt das für das Produkt, was ich hier anbiete und das zugrunde liegende technologische System und datenbasierte System. Was meine ich damit? Bei allen Dingen, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass sie nicht nur sozusagen irgendwelche Unicorn-Bewertungen erreichen,
ja,
sondern auch wirklich nachhaltig
Substanz
diese Bewertung rechtfertigen.
Ja. Ja. Eine echte Substanz.
So, da hast du eigentlich immer eine produktbasierte technologische Überlegenheit, die letztendlich darauf basiert, dass einer der Personen in dem Gründerteam ein System entwickelt, einen Ansatz entwickelt dahinter, der irgendeine Art von Überlegenheit untermauert. Ne? Also, und das ist so ein bisschen der Riesenunterschied auch zu dem, wie wir damals bei Rocket gedacht haben.
Ja.
Da war es im Prinzip so, wenn du nur hart genug arbeitest und hart executest, dann läuft das schon. Und das ist schon auch gut. Also diese grundsätzlich hart arbeiten ist jetzt...
Ich glaube, das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Das ist eine Variante.
Ist nicht schlecht, aber ich glaube, du brauchst letztendlich ein überlegenes, häufig in unserem Bereich, technologisches System dahinter, was dem Ganzen auch eine systematische Verteidigbarkeit gibt. Also ich finde, Trade Republic ist ein super Beispiel, wo du einfach sagst, aufgrund dessen, dass sie einfach das System Full-Stack neu gebaut haben, das ist gar nicht, die sind sicherlich auch schlau, aber im Verhältnis zu natürlich auch Banken, die auf irgendwelchen Legacy-Systemen basieren, die haben gar keine Chance, sozusagen mit ähnlichen Transaktionskosten zu agieren und auch Produkte anzubieten, die du anbieten kannst, wenn du ein komplett neu gedachtes, überlegenes IT- und datenbasiertes System dahinter hast. Das gibt dir sozusagen Möglichkeiten,
die anderen gar
nicht
auf
der Kunden-Experience und auf der Produkt- und Service-Seite, die alle gar nicht haben. So, und das ist, glaube ich, schon, und das neben diesem, wir sollten jetzt mal schneller und viel arbeiten, brauchst du, glaube ich, schon auch so diese Komponente, die dann in der Lage ist, das in eben so ein überlegenes System zu überführen. Ne? Das hat dann auch wieder nur eine gewisse Halbwertszeit und so weiter, auch die werden irgendwann disrupted werden, aber ich glaube, das ist schon etwas, wenn du jetzt wirklich groß denkst und wirklich erfolgreich, dann kenne ich jetzt zumindest keinen Fall, wo ich ein bisschen näher dran bin, wo das nicht gegeben war. Ja. Und was schon spannend ist, dass das häufig eben Personen sind, ja, also die jetzt nicht irgendwie 30 Jahre lang Banking-Erfahrung haben, sondern die kommen halt von irgendwo her und entwickeln irgendwie diesen überlegenen Insight, der sie in der Lage versetzt, eine überlegene systemische Lösung zu finden. Also jetzt nicht im Sinne von Organisationssystemen, sondern wirklich IT und Daten
kommen. Vielleicht auch, weil sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen würden, wenn sie aus dem eigenen Stall kommen würden.
Und wo dann auch Erfahrung nur so zum Teil wahrscheinlich hilfreich ist. Ja, und das ist eigentlich schon spannend.
Also doch nicht die Domain-Expertise, wo alle das
schon 100 Jahre gemacht haben. Ja, aber es ist natürlich ein schmaler Grat. Ne? Also sozusagen, wo ist jetzt, wo hilft Ahnungslosigkeit und Naivität und wo, ne, so,
ja,
so.
Verstehe.
Aber ich glaube sozusagen, unabhängig davon, was es jetzt genau ist, aber ich glaube, so, dass du brauchst schon, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, es gibt wahrscheinlich auch immer weniger Geschäfte jetzt auch mit KI und Daten und so weiter, wo du ohne tiefe technologische Expertise auch auf dieser Ebene, nicht nur auf der Engineering-Ebene, sondern wo du wirklich nachhaltigen
Unterschied machen
kannst. Unterschied machen. So, und ich glaube, das ist eben auch nochmal etwas, was Mittelständlern häufig schwerfällt. Da ist häufig wahnsinnige Engineering-Expertise da, aber das eben zu kombinieren mit dieser Daten-IT-Seite und dass das eine gleiche, dass das eben jetzt nicht die Typen sind, die einen Computer aufstellen, also auch,
also nicht Turn-to-IT,
sondern eben, dass das sozusagen gleichberechtigte Architekten eigentlich eines Produkts sein müssen. Das ist gar nicht so einfach umzusetzen, dass du eigentlich diese beiden Welten brauchst auf einer gleichberechtigten Ebene, die dann irgendwie auch noch miteinander
gut können,
und irgendwie was Synergetisches da auf die Kette kriegen. Das ist in der Umsetzung, ne, wie immer im Leben, gar nicht so einfach.
Absolut. Ja. Das ist ein großartiges Schlusswort. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön. Mega Insight. Ich habe viel für mich mitgenommen. Stell das gerade so in Frage. Haben wir das alles so? Aber ich bin ganz guter Dinge, dass das weitestgehend so passt. Florian, vielen, vielen Dank für den Podcast.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Thank you.